Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2 – Reflexe. Heute geht es um Filme bzw. darum, wie diese Filme als Performance vor Publikum nacherzählt werden. Eine Promenadenmischung der Künste zwischen Film, Theater und Literatur. Sie entsteht am Internationalen Festival des nacherzählten Films. Darum soll es heute gehen und durch die Genreverwirrung hindurch begleitet sie Elinor Landmann. Filme nachzuerzählen ist etwas ganz Alltägliches. Im Freundeskreis, in der Familie wird geschildert, was man im Kino, im Fernsehen gesehen hat. Total Recall, das internationale Festival des nacherzählten Films, holt diese ganz alltäglichen Erzählformen auf die Bühne. Da stellen sich Kinobesucher und Kinobesucherinnen ins Scheinwerferlicht und schildern zum Beispiel ihren Lieblingsfilm. Das Format hat sich bewährt. Seit knapp 10 Jahren veranstalten Bernd Teerstegge und Axel Ganz solche Abende. Ob in Düsseldorf, Berlin, Kassel oder in Zürich, das Publikum kommt in Scharen. Im Foyer des Theaterhauses Gessnerallee stehen an einem Samstagabend im Januar bereits die ersten Besucherinnen und Besucher. Ich treffe die beiden Gründer des Festivals zum Gespräch. Erste Frage: Kann man denn eigentlich auch schlechte Filme gut nacherzählen? Bernd Teerstegge.
Wir haben uns vor einiger Zeit nochmal angeschaut, wer denn bei uns gewinnt auf dem Festival und haben da festgestellt, dass tatsächlich die Hälfte der Gewinner des Festivals einen Film erzählen, den sie selber gar nicht gut finden, also den sie praktisch verreißen, und die andere Hälfte einen Film erzählt, den sie wirklich von Herzen her wirklich gut findet. Das heißt also, man kann offensichtlich schlechte Filme genauso gut nacherzählen wie gute.
Sie haben gesagt, es teilt sich ungefähr 50-50, Lieblingsfilme und Verrisse. Was ist das Reizvolle an der Form, wenn ich einen Film verreiße? Was für Möglichkeiten bietet mir das als Erzähler, als Erzählerin?
Ich glaube, der nicht gelungene Film bietet vielleicht einige Stellen, über die man sich sehr einfach lustig machen kann. Also bietet sehr viele Vorlagen, die, wenn man sie erzählt und gerade dann auch, wenn der Film bekannt ist bei den Zuschauern, woran man sich gemeinsam gut erinnern kann und das auch gemeinsam darüber lachen kann, wie schlimm der Film an dieser Stelle war. Das gilt natürlich eigentlich auch für gute Filme, das ist das Gleiche. Entweder geht es darum, die Stellen in den Filmen so zu beschreiben, zu begründen, warum sie schlecht sind, oder eben zu begründen, warum sie gut sind. Wir haben auch festgestellt, dass eigentlich die Nacherzählung von Filmen, die kommt gar nicht ohne Wertung aus. Also es gibt bei uns keine Filmnacherzählung, die den Film nicht gleichzeitig werten. Das wäre eine sehr, sehr nüchterne Nacherzählung, die ihn nur versucht, ganz sachlich zu beschreiben. Also uns geht es ja auch darum, dass der Film, dass die subjektive Sicht des Films erzählt wird, und das ist immer eine wertende Sicht.
Das liegt wohl auch an der Form, in der dieses Festival abläuft, weil ich als Erzähler ja auf die Bühne muss und auf der Bühne stehe und irgendwie mit meiner Person oder mit der Rolle, die ich da einnehme, auch für das bürge, was ich da erzähle.
Ja, das stimmt. Ich stelle mich da und erzähle meine Meinung zu dem Film. Das ist schon, das mit dem Bürgen, das trifft die Sache sehr gut eigentlich. Man kann sich da nicht verstecken, weil man steht da auf der Bühne. Und wir haben da zwar ein großes Rednerpult, wo man sich größtenteils verstecken kann, weil unsere Nacherzähler sind ja keine Schauspieler, die es gewohnt sind, vor einem großen Publikum aufzutreten, sondern die Nacherzähler, die wir suchen, sind ganz normale Zuschauer, Kinozuschauer.
Eine der Nacherzählerinnen, die sich an diesem Samstag dem Publikum stellen, ist Rebecca Kalbos. Vorgenommen hat sie sich den Film Crouching Tiger, Hidden Dragon von Regisseur Ang Lee.
Also es ist ein ziemlich komplizierter Film, habe ich dann gemerkt, als ich ihn nochmal gesehen habe. Aber der hat mich damals, als er 2000 rauskam, total begeistert einfach.
Also Sie haben ihn ausgewählt, weil er Ihnen unheimlich gut gefallen hat?
Ja.
Und haben Sie sich jetzt speziell vorbereitet für die Nacherzählung? Sie haben gesagt, Sie haben den Film nochmal angeguckt.
Ja, ich habe ihn doch nochmal angeguckt. Allein schon, um die ganzen asiatischen Namen irgendwie nochmal mir merken zu können und so, ist dann doch recht leicht zu verwechseln.
Haben Sie das Ganze dann geprobt?
Nee, nicht wirklich. Ich habe halt letztes Jahr mich spontan gemeldet und einfach meinen Lieblingsfilm erzählt, und das hat halt alles so ganz gut geklappt, und dann dachte ich, ja, ich mache das auch jetzt nochmal eigentlich so spontan.
Ja. Was haben Sie für Erfahrungen mitgebracht quasi vom letzten Mal? Gibt es irgendwelche Rezeptchen?
Also ich weiß nicht, ob ich letztes Mal einfach Glück gehabt habe, da war ich halt so ganz knapp in der Zeit, bin ich noch fertig geworden, habe mich so gefreut, dass das so geklappt hat. Also schon, glaube ich, ganz gut, wenn man irgendwie schaut, dass das, was einem wichtig ist, und das möglichst schnell unterbringt. So.
Sehen Sie das als eine Performance an?
Ach, ich nehme das nicht so ernst. Also ich fand es irgendwie eine total witzige Veranstaltung, aber so ein bisschen Performance ist halt schon auch dabei. Hm?
Ist ja eigentlich eine eigenartige Sache. Also ich meine, Filme guckt man sich an, das ist ein visuelles Erlebnis und das jetzt nachzuerzählen, was ist das Tolle an dieser Form?
Also ich finde das Erzählen an sich toll. Also ich hatte früher auch mal eine Wohngemeinschaft, wo wir uns abends immer Geschichten erzählt haben.
Das Erzählen in der Gruppe, das interessiert Rebecca Kalbos. Am Festival des nacherzählten Films ist diese Gruppe groß. Im Zuschauersaal der Gessnerallee sitzen knapp 300 Leute auf einer steilen Tribüne. Vorne auf der Bühne steht einsam ein Rednerpult. Saallicht aus, Scheinwerfer an, es geht los.
Guten Abend. Vielen Dank schon mal an DJ Lollipop, die uns mit filmmusikalischen Klängen im Foyer eingestimmt hat.
Ja, und ich möchte mich beim Theaterhaus Gessnerallee bedanken, dass wir hier heute Abend zum dritten Mal das Festival des nacherzählten Films durchführen können. Und wir werden jetzt kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und fangen einfach mal an mit den Regeln, die heute Abend wichtig sind.
Die Regeln sind einfach. Die Nacherzählung darf nicht länger als 10 Minuten dauern und sie darf nicht ab Blatt vorgelesen werden. Der nacherzählte Film muss irgendwann irgendwo gezeigt worden sein. Filme im Kopf sind nicht zugelassen. Und für die Nacherzählung dürfen keine Hilfsmittel, keine Ton- oder Bildeinspielungen, keine Requisiten verwendet werden. Wie bei Festivals üblich, werden auch hier Sieger gekürt. Das allerdings übernimmt keine Jury, das Publikum bestimmt. Ein Abstimmungsverfahren ermittelt die besten Nacherzählungen. Bernd Terstegge.
Jetzt ist die große Frage, die Bewertung dieser Nacherzählung. Welche Regel wendet man an? Welche Kriterien wendet man an? Was ist eine gute Nacherzählung? Und da lassen wir Sie, wie bei allen Festivals, die wir so derzeit gemacht haben, alleine damit. Das können Sie selber entscheiden. Was ist für Sie eine gute Nacherzählung? Ich habe es in der Schule nicht gelernt. Vielleicht machen Sie sich ein paar Gedanken. Was finden Sie gut? Ist das, wo am meisten Lachen das Beste? Das, wo ich mir die Bilder am besten vorstellen konnte? Oder das, wo ich den Film am besten verstanden habe? Grundsätzlich sei dazu gesagt, dass man in 10 Minuten in der Regel keinen Film nacherzählen kann. Das ist eine Gemeinheit unserer Seite.
Rebecca Kalbos stellt sich mit ihrer Nacherzählung als Erste der Gemeinheit.
Ja, ich erzähle Tiger and Dragon von Ang Lee. Der Film spielt im alten China und das ist alles so ein bisschen mystisch. Also Li Mo Bai ist wahrscheinlich der berühmteste Schwertkämpfer Chinas, Wudan-Kämpfer ist er. Und er kommt runter von seinem Berg, wo er lange meditiert hat, um das grüne Schwert der Unterwelt, sein Schwert, sieht auch so ein bisschen magisch aus mit so alten Schriftzeichen und so grünem Schimmer. Das will er an den Hohen Rat verschenken. Und außerdem will er seinen Meister rächen. Der wurde vor ein paar Jahren von der bösen Jadefuchs wurde der umgebracht. Ja, aber man vermutet ganz zu Anfang vom Film auch gleich, dass er eigentlich endlich seine Liebe eingestehen will zu Yu Chuyen. Die ist auch große Wudan-Kämpferin und die beiden lieben sich eigentlich seit 20 Jahren heimlich, aber trauen sich das irgendwie nicht einzugestehen. Und naja, man kennt das ja auch von anders her, große Kämpfer, aber mit der Liebe halt so ein bisschen feige.
Ang Lees Kung-Fu-Film mit der komplizierten Geschichte begeisterte das Kinopublikum und Crouching Tiger, Hidden Dragon erhielt 4 Oscars. Die Kampfszenen sind atemberaubend. Filmtricks lassen die Kämpferinnen und Kämpfer fliegen über Dächer, Seen und Bambushaine. Yeah! Schwerter treffen sich in immer neuen Kampfpositionen. Die Musik treibt und das Ganze raubt den Zuschauern den Atem. Die Nacherzählung dieses Films auf der Bühne in der Gessnerallee, die arbeitet mit anderen Mitteln. Rebecca Kalbos gibt nicht das visuelle Erlebnis wieder. Sie wertet, kommentiert die Geschichte, die Figurenkonstellationen. Sie vermittelt, wie sehr sie den Film mag. Ihre 10 Minuten sind fast um, als sie zum Ende kommt. Li Mubai, der Protagonist, ist tot.
Ja, und Tao Lum ist auch ganz betroffen, aber kann auch nichts mehr machen und trifft sich dann noch mit ihrer schwarzen Wolke im Wudan-Kloster und man denkt, ah, jetzt vielleicht noch ein bisschen Happy End, aber na, da Li Mubai nicht mehr lebt und sie halt nie den wahren Meister für die Wudan-Kampfkunst wirklich noch treffen kann, also wahrscheinlich darum stürzt sie sich dann auf dem Wudan-Kloster ganz oben im Himalaya von der Brücke und schwebt dann ins Nichts. Danke.
Nach Rebecca Kalbos stellen sich 13 weitere Nacherzählerinnen und Nacherzähler dem Publikum. Von 6 bis 10 Uhr abends schildern sie große Hollywood-Kisten wie Titanic, obskure Trickfilme, Teenie-Komödien oder Klassiker wie Die Brücke von Arnheim oder Die Zeugin der Anklage. Das Spektrum ist breit. Wie entscheidend ist der gewählte Film, wenn es darum geht, die beste Nacherzählung zu ermitteln? Bernd Teerstegge gibt sich zurückhaltend.
Das Publikum bewertet die Nacherzählung mit anhand von Punktzahlen. Und die Nacherzählung, die den meisten Punkte bekommen, ich will das mal etwas neutraler ausdrücken, das sind in der Regel Filme, die es schaffen, den Bogen des Films, nicht jedes einzelne Bild, sondern die Geschichte auch komplett von Anfang bis zu Ende wiederzugeben. Dann haben wir festgestellt, dass es von großer Bedeutung ist, durchaus auch den Umstand zu erzählen, wo man den und wie man den Film gesehen hat. Im Kino, zu Hause, mit Freunden, ohne Freunden. Also das scheint für die Erzählung auch von großer Bedeutung zu sein, dass man das wie man den Film gesehen hat, auch erwähnt.
Axel Ganz, kann man sagen, es gibt einen Schwerpunkt auf der Story? Also weil das ist, was ich ja am ehesten nacherzählen kann.
Nicht unbedingt. Also es kommt auch nicht nur auf die Story an, es kommt ja oft auch auf die Bilder an und auf das Zusammenspiel all dessen, was so ein filmisches Ereignis ausmacht und welche Emotionen dabei frei geworden sind beim Betrachten.
Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der uns in letzter Zeit erst nochmal sehr deutlich geworden ist. Die Gewinner erzählen dem Publikum etwas. Das heißt, wenn kein Kontakt entsteht zwischen dem Nacherzähler und dem Publikum, dann funktioniert offensichtlich die Nacherzählung nicht. Das heißt, das Geheimnis vielleicht des guten Nacherzählers, aber dass er mit den Leuten spricht, die vor ihm sitzen und nicht irgendetwas auswendig Gelerntes aberzählt. Das heißt also, das Geheimnis liegt dabei auch, den Kontakt herzustellen zum Publikum. Jemand sagte mal, dass es muss klar sein, dass derjenige, der da bei uns was erzählt, auch was zu erzählen hat.
Das Zürcher Publikum wird sich an diesem Abend für die Nacherzählung von Samuel Ackermann entscheiden.
Guten Abend miteinander. Ich erzähle Ihnen heute ein bisschen von Rambo First Blood.
Anlass für die Nacherzählung sei eine Diskussion unter Freundinnen gewesen. Die unterhielten sich eben über Rambo.
Dann, als ich dieser Diskussion zulassen musste, ist mir aufgefallen, wie wenig die meisten Leute eigentlich über den Rambo wissen und wie sehr die Figur eigentlich unterschätzt wird und wie der ganze Film unterschätzt wird. Ich meine, als ich versucht habe, ihnen die Assoziationen zu wecken, da haben sie doch, bitte sind Sie ehrlich, da haben sie doch alle ein ähnliches Bild im Kopf gehabt. Sie haben doch das Bild von dem Mann im Kopf gehabt, wo Muskel bepackt, Blut überströmt, Narben übersät, Schweiß, Tropfen, schwitzig, dreckig, grusig, mit einer riesen Gun in der Hand und einem riesen Messer da, einfach durch Gang nur mal laufen und einfach alles abballert, abmetzelt, fertig macht, zerstört, vernichtet, tötet. Die primitive Kampfmaschine, wo willenlos einfach die amerikanischen Befehl befolgt, einfach die ultimative Ein-Mann-Armee mit dem lächerlichen Bändli auf dem Kopf, oder? Ja. Genau das haben sie doch gedacht. Und ich sage Ihnen jetzt eins. Stimmt. Aber da ist noch viel mehr. Der Rambo, das ist ein Mensch. Der Rambo ist ein Mann, der Gefühle hat. Der Rambo, der empfindet auch Schmerz. Der Rambo, der hat auch eine ganz sensible Seite. Und der Film ganz allgemein, das ist nicht ein dummer Bum-Bum-Action-Film. Der Rambo, das ist eine Gesellschaftskritik. der Rambo, das ist Kritik am Vietnamkrieg. Kritik daran, wie die Leute behandelt worden sind, die auf Befehl von der Regierung müssen nach Vietnam gehen mussten. Dann sind sie zurückgekommen, sie sind beschimpft und bespuckt worden. Sie sind in Vietnam, haben sie Geräte umgefahren im Wert von mehreren Millionen Dollar und sind heimgekommen und nicht nur machen einen beschissenen Parkwächter sein.
Die Nacherzählung von Samuel Ackermann bezieht das Publikum explizit mit ein. Und sie hat ein Ziel. Sie will aufklären über den wahren Wert des Films. Dabei verliert sich der Nacherzähler in der Schilderung langer Schusswechsel und heftiger Explosionen. Mit der Gesellschaftskritik ist es nicht so weit her bei Rambo, das war allen klar. Auf der Bühne aber funktioniert die satirische Haltung. Wer Filme nacherzählt, kann getreu der Handlung folgen oder aber, wie Samuel Ackermann, erst einmal gehörig abschweifen. Bernd Terstegge über die Typologie von Filmnacherzählungen.
Wir haben irgendwann festgestellt, dass es gewisse Stile gibt, Filme nachzuerzählen. Haben sie dann, ich sag mal, pseudowissenschaftlich dann so in die Kunst, in unsere kleine Kunstgeschichte eingeordnet und jeweils nach den Erzählern benannt, die sie zum ersten Mal angewendet haben. Es gibt zum Beispiel den Techler-Stil oder den Pöhler-Stil. Das sind jeweils Nacherzähler. Der Techler-Stil zeichnet sich dadurch aus, dass, alles Mögliche erzählt wird, nur ganz wenig von dem Film. Das heißt, es ist eine Erzählung, die so außen drum herum geht, die sich von außen dem Film nähert. Das heißt, den Film, der nacherzählt wird, heißt Easy Rider. Der Nacherzähler beginnt aber damit, dass er Asterix und Obelix erzählt, um dann die Figuren von Asterix und Obelix in diesen Film Easy Rider zu importieren und dann den Film Easy Rider mit Asterix und Obelix zu erzählen. Also sehr, sehr konfuse Konstruktion, aber sehr unterhaltsam. Der Pöhler-Stil zum Beispiel ist ein ganz stringenter Erzählstil, der sehr genau die Bilder beobachtet und sehr präzise den ganzen Film nacherzählt, ohne Effekte. Das sind zwei Beispiele. Es gibt jede Menge andere Arten auch noch. Es werden Filme nacherzählt, die sind von den Nacherzählern niemals gesehen worden. Die kennen sie nur aus Nacherzählungen wiederum. Also solche interessanten Drehungen gibt es bei uns auch.
Es erinnert mich halt von den Erzähltypen, die Sie mir jetzt auch also aufgezählt haben, an verschiedene literarische Verfahren. Und das bringt mich dann zur Frage, ja, okay, aber könnte man es dann nicht einfacher machen und einfach sagen, komm, wir machen ein Festival der nacherzählten Novelle? Wäre das denkbar?
Theoretisch ja, aber praktisch kann ich mir das schon nicht so gut vorstellen. Also welche Bedeutung hat welches Medium in welcher Zeit? Und der Film hat, wenn man die ganze Breite der Gesellschaft betrachtet, heutzutage einfach eine größere Bedeutung und größere Aufmerksamkeit als literarische Werke. Und es wird auch, habe ich das Gefühl, im Alltag wesentlich mehr über Filme gesprochen als über Literatur gesprochen. Und deswegen wäre es vielleicht bei Literatur theoretisch denkbar, aber schwieriger, glaube ich.
Ich glaube, ein weiterer Aspekt könnte die Emotionalität von Filmen sein. Also das Kino, das klassische Kino ist eigentlich ein Medium, wo es, ich sag mal, fast ausschließlich um Emotionen geht. Und in der Nacherzählung, die, wenn ich das vergleiche mit einer Novelle oder mit einer literarischen Vorlage, wo eine hohe Kunst ist, die der Art der Wortwahl, die Art der Satzbildung und so weiter, die man als Nacherzähler ja nur schwer erreichen kann, also man würde es dann ablesen müssen, diese Gefahr besteht beim Film nicht, weil es eigentlich nur darum geht, die Begeisterung, die Emotionen, die der Film bei einem ausgelöst hat, wieder nochmal aus sich herauszulassen und dem Zuschauer nochmal darzustellen. Und deswegen glaube ich, dass es aufgrund dieser Emotionalität von Kinofilmen möglich ist, sowas zu machen, aber mit Literatur, glaube ich, sehr schwer ist.
Filme finden ein größeres Publikum als Literatur. Sie sind ein kulturelles Massenmedium. Ihre Nacherzählung ruft in den Köpfen des Publikums die Bilder ab, die alle gespeichert haben. Schusswechsel, Schwertkämpfe, Liebesszenen etc. Das Bildarchiv im Kopf ist groß. Und an diesem Abend ruft das Publikum diese gespeicherten Bilder gemeinsam ab. Die kollektive Erinnerung, ein Gruppenerlebnis. Darauf baut das Format der nacherzählten Filme auf. Die Vielfalt der nacherzählten Filme ist breit in Zürich. Die Formen der Nacherzählungen variieren. Aber keine Nacherzählerin, kein Nacherzähler schlüpft in eine Rolle. Bernd Terstegge.
Wir werden oft gefragt, ja, wie mache ich das denn am besten? Und unser Resümee ist nach all den Festivals, ist einfach, erzählen Sie es so, wie Sie es zu Hause erzählen würden oder in der Kneipe erzählen würden. Also versuchen Sie nicht zu spielen, das geht schief. Das sind sozusagen die Amateure, in Anführungsstriche, die mich das vielleicht dann fragen. Dann gibt es auf der anderen Seite durchaus auch Teilnehmer, die professionellen schauspielerischen Hintergrund haben. Die fragen mich natürlich nicht, wie sie es machen sollen. Aber sie erzählen uns nachher, wie schwer es für sie ist, gegen diese Authentizität der normalen Zuschauer anzukommen, in Anführungsstriche. Das, wo Sie selber merken, diese Authentizität hat halt eine ganz hohe Kraft. Das heißt also, wenn ich wirklich erzähle, was mich an dem Film begeistert oder was ich gut finde oder schlecht finde, diese Art der Authentizität ist also von hoher Bedeutung.
Das ist stärker als eine Rolle, die ich anspiele.
Auf jeden Fall. Also es muss eine verdammt gut gespielte Rolle sein, die dagegen ankommt.
Wie kamen Sie auf die Idee, das zu machen, Bernd Terstegge?
Es war ein Filmprojekt, das ich selber nicht zu Ende gekriegt habe, aber sehr viel von diesem Projekt erzählt habe. Also ein reales Filmprojekt, kein nacherzähltes. Und in der Verzweiflung habe ich mir überlegt, okay, dann lassen wir das Filmmachen sein, jetzt reden wir nun darüber. Und dann habe ich mit dem Axel zusammen dann unseren ersten Versuch gemacht in Düsseldorf, wo wir getestet haben, geht sowas überhaupt, trägt sowas so ein Format überhaupt? Gibt es Leute, die sich mehrere Stunden lang anhören, wie andere Leute Filme erzählen? Und eigentlich war es von Beginn an, von dem ersten Festival an, war es ein Erfolg. Die Leute saßen da und hörten zu. Und das war ein sehr schönes Gefühl.
Sie haben vom Geheimnis des Erfolgs gesprochen. Ein Geheimnis scheint mir ja auch zu sein, dass Sie eigentlich nicht eine Gattung erfinden, Filme nacherzählen. Das gibt's ja. Aber Sie rücken die Gattung, die wir kennen, die rücken Sie ins Scheinwerferlicht. Also das ist ein Kern dieses Geheimnisses, dass es was Vertrautes ist.
Ich glaube ja, es ist eine Alltagserscheinung, dass man Filme nacherzählt. Das macht jeder. Ein Trick dieses Festivals, weshalb es funktioniert, ist, ich kenne es, dass sehr oft darüber lamentiert wird, dass darüber geklagt wird, dass die Menschen sich nichts, keine Märchen mehr erzählen oder andere Sachen mehr erzählen, dass die Kultur des Erzählens nicht mehr vorhanden ist. Und unser Festival behauptet das Gegenteil und wir beweisen es sozusagen auch. Es wird jede Menge erzählt. Es werden vielleicht keine Märchen erzählt, aber es werden zum Beispiel Filme erzählt. Und das heißt, wir über diesen Umweg des Filmeerzählens zeigen wir eigentlich, was im Grunde genommen, wenn man genau hinschaut, was jeder sehen kann, dass die Menschen weiterhin sich sehr viel erzählen und sehr gerne erzählen. Es ist kein Geheimnis bei dem Erfolg. Es ist
so ein Schmiermittel, glaube ich, oder?
Es ist ein wie so ein Trick, wenn wir sagen würden, kommt her und erzählt Märchen. Ich glaube, das Festival würde nicht funktionieren. Oder nicht bei den Menschen, die zu uns kommen. Es gibt sicherlich auch Märchenfestivals, das gibt es auf jeden Fall, aber wir behaupten da, es kann jeder und durch diesen Umweg über diese Filmnacherzählung zeigen wir das auch.
Erzählen kann jeder und jede. Und damit das bei jeder Festivalausgabe deutlich wird, hält das Programm extra Plätze frei für spontane Bewerbungen. In Zürich sind es ziemlich viele Lehrstellen. 9 Nacherzähler melden sich spontan, denn Bernd Terstegge und Axel Ganz beknien unermüdlich das Publikum. Nur wenn es mitmache, funktioniere der Abend. Sabine Wies ließ sich überzeugen. Sie kletterte auf das Podium, stellte sich in den Scheinwerfer und erzählte spontan I Am Legend, einen Katastrophenfilm mit dem US-amerikanischen Schauspieler Will Smith. I Am Legend ist eine große Hollywood-Kiste. Gefallen hat sie der Nacherzählerin nicht. Die reichlich abstruse Geschichte dreht sich um einen Virus. Er befällt die Welt und macht alle Menschen zu Zombies, ausgenommen Will Smith. Den ganzen Film über wird er von Zombies gejagt und dann verliert er auch noch seinen Hund.
Und dann hüllt er und dann rettet er wieder mit seinen Schaufensterpuppen. Weil er hätte ja nur die Schaufensterpuppen und dann will er sich umbringen und geht im Dunkeln mit dem Auto und sie bringen ihn fast alle um. Die ganzen Zombies, die dann mit allen Action und also das ist dann, ich weiß auch nicht, das ist halt doof. Aber er stirbt dann fast und er kommt, das Licht hat. Und er ist schon fast tot und zieht ihn aus dem Auto und in letzter Sekunde wacht er in seine eigenen Hütten auf und da hat er plötzlich eine Frau und ein Kind. Ein normaler, also keine Zombies natürlich, normale, oder? Und dann läuft noch ein bisschen Shrek, das ist echt cool. Der Bub schaut Shrek im Fernsehen, und Shrek 1, glaube ich. Und der ganze Dialog kann der Will Smith mitreden. Und dann nach dem ganzen Psycho-Dingsel, wer bist du und wer bin ich? Und Hilfe, ich bringe euch um und was weiß ich. Und sie sagt, ja, sie will in so ein Camp gehen, wo Überlebende sind. Es gibt keine Überlebende, wir sind die Einzige hier und ich muss die Welt retten, ich muss unbedingt das Gegenmittel finden und überhaupt... Er hat ja noch Tochter, eine Frau, die sind auch irgendwie umgekommen im Helikopter. Da hat sie wollte retten und dann kommt ein Helikopter, geht der Helikopter und sind seine Frau und Kind auch noch tot. Das kommt immer in so Rückblenden zwischendurch. Da hat es wenigstens ein bisschen Dialog dann so. Weil sonst rettet er ja nicht so viel, er rennt, er fährt ja immer nur durch die Stadt durch.
Will Smith wird nach vielen weiteren Drehungen die Welt retten. Und am Schluss ist er ein toter Held. I Am Legend ist Gebrauchskino, ein Film, der das Adrenalin hochjagt, an den man sich nach dem Abspann aber kaum mehr erinnert. Solche Filme nachzuerzählen wirkt lustig und es setzt der manipulativen Trickkiste von Hollywood etwas entgegen. Da sträubt sich eine Zuschauerin und Nacherzählerin gegen eine bewährte Dramaturgie. Sie setzt der Bilderflut, den schnellen Schnitten, der bedrohlichen Musik etwas ganz Einfaches entgegen. Ihre Seherfahrung in ihren Worten. Sabine Wies erdet die Hollywood-Kiste. Filme nacherzählen, das kann also auch ein kulturkritischer Akt sein. Axel Ganz.
Naja, kulturkritisch ist jetzt ein großes Wort, aber was wir machen, ist natürlich schon gegenläufig zu ganz allgemeinen Trends von medialer Expansion, Fernsehen und Film-Bildwelten und Internet nimmt immer größeren Raum ein. Und dadurch, dass wir mit dem Festival so eine ganz einfache und archaische Form wiederbringen, ist das natürlich ein Kontrast zu dieser Entwicklung einfach, die dadurch auch gezeigt wird. Und dadurch wird natürlich die Entwicklung auch aufgezeigt.
Was bedeutet Ihnen Film?
Film ist das komplexeste Medium und ist sehr spannend. Und wir erleben ja auch immer wieder, dass es Menschen mitreißt und meistens privat, aber manchmal auch auf der Bühne. Das hat also große Wirkung auf die Menschen.
Wie ist es bei Ihnen? Was bedeutet Ihnen Film?
Ich finde, Film ist eine großartige Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Es bedeutet für mich sehr viel, weil diese Filme sind ja all die Vorlagen für unsere Nacherzählung auch. Also ich sehe genauso gern Filme, wie ich sie selber nacherzähle, wie auch dazuhöre, wenn sie nacherzählt werden.
Kann man sich dann so, also jetzt wieder in irgendwelche Höhen, ein bisschen Pirouetten drehen und sagen, ja gut, dann sind Filme im Prinzip die zeitgenössischen Mythen. Es sind die Geschichten, die unsere Gesellschaft erzählt bekommt, selber auch generiert und sich dann darin widerspiegelt und sich selbst erklärt.
Mit dem letzten, ob sie sich damit selber erklärt, das weiß ich nicht, weil ein Aspekt unseres Festivals ist ja, dass wir behaupten oder sagen, unser Festival besteht nur aus Publikum. Es gibt keine Stars, es gibt keine Regisseure, keine Filmmacher, die müssen bei uns zu Hause bleiben, können gerne als Zuschauer kommen, aber uns geht es nur um die Leute, die vor der Leinwand sitzen. Und ich weiß nicht, ob die Menschen sich da reflektieren. Ich denke eher, dass es wirklich darum geht, schon diese Filme zu erden, die wieder runterzuholen, auch in Kontrast zu setzen mit einer einfachen menschlichen Erzählung. Und in diesem Kontrast sieht man dann schon, wie aufwendig diese Medienwelt geworden ist und wie fragwürdig sie auch geworden ist.
Der Bilderflut eine einfache Erzählung entgegensetzen, das funktioniert. Und die erzählerischen Filmnächte von Bernd Tersteger und Axel Ganz, die werden wiederkommen, nach Zürich oder Düsseldorf oder Berlin. Denn das Format hat sich durchgesetzt. Und das war's von Reflexe. Bernd Tersteger und Axel Ganz gaben Auskunft über das internationale Festival des nacherzählten Films. Rebecca Kalbos, Samuel Ackermann und Sabine Wies waren als Nacherzähler in Ausschnitten zu hören. Mein Name, Elinor Landmann.